herzlich. Schön, dass ich auch mal wieder da sein darf. Und zum Glück wurde ich doch nicht vom Schnee behindert. War gar kein Schnee. Ja, der Text, den ich mitgebracht habe, mit dem habe ich mich letztes Jahr sehr stark beschäftigt. Wir haben auch im Hauskreis uns damit beschäftigt. Vielleicht wird es für dich langweilig, Peter. Oder ist es eine willkommene Wiederholung? Ja. Er steht in Lukas 6. Und wir haben in Lukas 6 die Version von Lukas von den Seligpreisungen. Er hat ja die Seligpreisungen ein bisschen anders als Matthäus. Danach kommt ein Abschnitt, ein sehr wichtiger Abschnitt über die Feindesliebe. Und dann kommt dieser Abschnitt, Lukas 6, 36 bis 42. Jesus sprach: Werdet barmherzig. Und dazu muss ich gleich sagen, komischerweise übersetzen fast alle mit seid barmherzig, aber es steht da eindeutig im Griechischen werdet barmherzig, und das finde ich einen wichtigen Unterschied. Ich weiß nicht, warum es alle mit seid übersetzen. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Lasst frei, so werdet auch ihr freigelassen werden. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Sie sehen, es ist so ein bisschen vielerlei Themen angesprochen. Man geht davon aus, dass Lukas hier einfach ganz verschiedene Aussprüche, die von Jesus bekannt waren, hier kombiniert hat. Also die nicht unmittelbar zusammenhängen, aber vielleicht doch zusammenhängen. Und zwar ist vermutlich oder ist sicher das eigentliche Überschrift Barmherzigkeit. Barmherzig. Wenn Sie das Wort hören, wie klingt das in euren Ohren? Barmherzig. Welche Bilder stellen sich ein, welche Gefühle? Wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, wie ich betone. Warm und tröstlich klingt es, wenn wir den Psalm beten: Barmherzig und gnädig ist der Herr. Spöttisch oder verletzt klingt das, wenn jemand sagt: Ach, wie barmherzig von dir, ich brauche deine Barmherzigkeit nicht. Dann ist es ganz anders. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist das Leitmotiv dieses Textes. Lukas stellt hier nach den Seligpreisungen ganz verschiedene Aussprüche Jesu zusammen. Sie sollen Richtlinien geben für das alltägliche Leben der Christen. Anders als die anderen Evangelisten rechnet Lukas ja damit, dass es schon noch dauern kann bis zur Wiederkunft Christi. Und in dieser Zeitspanne kommt es darauf an, wie die Christen in ihrer Umgebung leben. Also bei den anderen ist viel wichtiger die Erwartung, dass ganz bald Jesus wiederkommt und dass man sich darauf einrichtet. Lukas sieht es könnte noch dauern, und dann kommt es sehr stark auch darauf an, wie wir vorher leben. Ja. Und wie wir vielleicht gemerkt haben, es dauert jetzt noch an. Ja. Jesus ist immer noch nicht gekommen. Und deshalb sagt Lukas, es ist ganz wichtig, dass wir erkennbar werden in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, als Nachfolger Jesu. Und noch immer und mehr denn je in einer zunehmenden Minderheitensituation bei uns, also es verstehen sich nicht mehr, die Mehrheit versteht sich gar nicht mehr als Christen. Eigentlich ganz ähnlich wie damals, da waren die Christen auch in der Minderheit. Und genau da kommt es immer mehr auch darauf an, erkennbar zu werden als die, die Jesus nachfolgen. Auf den ersten Blick ist der rote Faden zwischen diesen Sprüchen nicht ganz erkennbar. Auf den zweiten Blick dann doch. Barmherzigkeit. In einem sehr weiten Sinn ist das verbindende Scharnier zwischen dem ersten Teil dieser Mahnrede, der um die Feindesliebe kreist, und unserem Text und auch innerhalb von unserem Text. Barmherzig. Das klingt vielleicht ein bisschen altertümlich, verstaubt, zu einer vergangenen religiösen Sonderwelt gehörig. Ich weiß nicht, ob junge Menschen das Wort barmherzig in ihrem Wortschatz haben, 17-jährig, 18. Ich glaube fast nicht. Klingt das nach einem frommen, altmodischen Gerede? Vor einem Jahr schon, am 21. Januar 2025, erklang das Wort barmherzig plötzlich in allen Medien, im Radio, im Fernsehen, überall. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, schon wieder lange her, ein Jahr her. Barmherzigkeit, dieses altmodische Wort, ging wie ein Lauffeuer um die Welt. Ausgesprochen hat das Wort Bischöfin Marion Edgar Budde. Sie erinnern sich? Ja. In einem ganz besonderen Augenblick. Beim Einführungsgottesdienst von Präsident Trump wendet sie sich am Ende des Gottesdienstes an ihn, also an Trump, und bittet ihn um Mercy, um Barmherzigkeit für alle, die Angst haben vor seiner gnadenlosen Regierung. Es war für mich als Christin wie ein Fanfarenstoß, der mich fast wie aus einem Albtraum weckte. Bis dahin hatte ich aus dem amerikanischen Wahlkampf und auch darum herum nur von den vielen anderen Christen gehört, von denen, die Trumps gnadenlose Haltung gegenüber allen sogenannten Minderheiten super finden, von denen, die seine Verachtung gegenüber allen, die nicht seinen patriarchalen, nationalistischen Menschen und Weltbild entsprechend, als christlich preisen. Und leider, bis heute ist es so. Über 80% der weißen Evangelikalen finden seine gnadenlose Politik gut. Tradwives, haben Sie schon mal was von Tradwives gehört? Also traditionelle Frauen oder so. Junge, schöne Frauen, die Hochglanzauftritte haben im Internet und die ein Bild propagieren, dass Frauen, christliche Frauen, müssen dem Ehemann blind ergeben sein als Hausfrauen und Mutter. Und das dürfen sie ja und ist ja okay, aber sie behaupten, das sei das einzige christliche Bild für Frauen. Und alle, die anders leben, alle Minderheiten, alle, die nicht nationalistisch sind, werden als sündig bezeichnet. Ganz extrem eine junge Influencerin namens Ducky. Sie hat ein Buch geschrieben über toxische Empathie. Und sie sagt, Empathie, also Mitgefühl für Menschen, die nicht dem traditionellen Familienbild entsprechen, sei toxisch, also sei vergiftet, sei böse, gefährlich, vom Teufel eingegeben. Empathie als toxisch, Empathie als teuflisch. Gott hasse Empathie, für Ausländer, für Homosexuelle, für Frauen, die anders leben als die traditionellen Frauen. Und sie warnt ganz besonders Mütter, weil Mütter seien ja gefährdet, dass sie ihre vielleicht nicht ganz traditionell lebenden Kinder, die womöglich sogar homosexuell sind, die Mitgefühl haben für ihre Kinder. Sie dürfen kein Mitgefühl haben, das ist toxisch. In solches gnadenlose Stimmengetöse hinein erklang in Amerika die Stimme einer Christin, die für Barmherzigkeit eintritt. Sie sagt, im Namen unseres Gottes, hat sie damals gesagt. Sie schreibt später in ihrem Buch, das ich heute Morgen leider nicht gefunden habe, ich wollte es euch zeigen. Dieses Buch heißt Mutig sein, dass der Inhalt ihrer Predigt damals eigentlich ganz schlicht war, nichts Besonderes, einfach das, was weltweit hoffentlich jeden Sonntag in der Kirche gepredigt wird. Besonders war nur die Situation. Und gerade da wollte sie, und jetzt Zitat, ein Zeugnis ablegen für eine Form des Christseins, die anerkennt, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind und die sich darum bemüht, Jesus nachzufolgen auf seinem Weg der Liebe, der Demut und des Mitgefühls. Aber in dieser Situation war das total, ja, fast provokativ, das in diesem Einführungsgottesdienst von Trump so zu sagen. Und leider hatte ja ihre Bitte um Barmherzigkeit bei Trump kein Gehör gefunden, wie wir bis heute sehen. Er hatte auch nach dem Gottesdienst sehr nur verächtliche Worte für sie. Er hat gesagt, sie sei verrückt. Aber für mich war damals der Predigt wie ein Weckruf, auch für uns, denn auch bei uns werden immer lauter die Stimmen, die für Härte sind, auch in christlichen Parteien, Härte und nicht so viel Barmherzigkeit. Ja, wir hören das ja jeden Tag. Und ich würde sagen, lasst uns auch hier lauter und deutlicher für das Evangelium von der Barmherzigkeit einstehen. Gegen das Geschrei, das sich Christentum als Gnadenlosigkeit, als Härte zeigt. Christliche Gnadenlosigkeit angeblich gegen Fremde, gegen Anderslebende, gegen Minderheiten, gegenüber beschädigten Menschen, gegenüber Menschen am Rande. Kurz nach diesem Ereignis und davon ausgelöst, widmete einer meiner Lieblingsradiosender, nämlich DL Deutschlandfunk Kultur, eine ganze Sendung der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat Sprengkraft, hieß es da, gerade im Hinblick auf die Predigt von Frau Budde. Neben Christen kamen auch Juden und Muslime zu Wort. In allen drei Religionen, sofern sie nicht fundamentalistisch verzerrt werden, ist Barmherzigkeit ganz zentral. Kochride, ein islamischer Theologe, die fundamentalistischen Muslime mögen ihn gar nicht, hat ein Buch geschrieben, das habe ich heute Morgen noch gefunden. Islam ist Barmherzigkeit. Wir kennen ihn natürlich anders in Islam, weil er eben von vielen verzerrt wird. Und er macht aufmerksam auf das Wort, das in der hebräischen und in der arabischen Sprache Barmherzigkeit bedeutet, nämlich Racham, Rachama. Und dieses Wort ist abgeleitet vom Mutterschoß. Etwas sperrig klingend, mit Mutterschößigkeit überträgt die Theologin Magdalene Frettle versuchsweise das hebräische Wort Barmherzigkeit, also auf Hebräisch Mutterschößigkeit, also es kommt von der Mütterlichkeit, das Wort. Begriffe und Farben der Barmherzigkeit. Die jeweilige Färbung der Barmherzigkeit ist natürlich in den verschiedenen Religionen unterschiedlich. Also anders im Islam als im Christentum. Für Christen ist es Jesus, der die alttestamentliche Mutterschößigkeit des Vaters, also väterliche und mütterliche Seite sind hier zusammen, predigt und verkörpert. Und am allerfarbigsten hat Lukas die Barmherzigkeit beschrieben. Man kann sagen, sein ganzes Evangelium ist in dieser Grundfarbe der Barmherzigkeit gemalt. Matthäus schreibt an diese Parallelstelle von der Stelle, die ich vorhin gelesen habe: Seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen war. Aber Lukas ist hier sicher ganz viel näher an Jesus, an dem, was Jesus wirklich gesagt hat. Werdet barmherzig, nicht vollkommen, sondern barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Was Jesus hier als Grundhaltung fordert, erklärt und bebildert er in seinem Evangelium in vielen Geschichten und Gleichnissen. Am eindrücklichsten natürlich im Gleichnis von den verlorenen Söhnen, Lukas 15. Der Vater der beiden verlorenen Söhnen sehnsüchtig entgegenläuft, ohne auf seine Würde zu achten, ohne jede Vorbedingung, ist das Bild für den barmherzigen Gott. Zugleich ist das Verhalten des Vaters auch Vorbild für unser menschliches Verhalten. Werdet barmherzig. Das deutsche Wort barmherzig hat natürlich eine ganz eigene Farbe. Sicher umfasst es nicht alle Farbtöne des hebräischen Wortes und seiner griechischen Entsprechung. Mütterliche und väterliche Geborgenheit und Wärme klingt auch hier an, wenn von der Barmherzigkeit Gottes die Rede ist. Sie umhüllt uns wie ein schützender, wärmender Mantel. Ich kenne auch ein paar Menschen, die anderen diese wohlmeinende und wohltuende Grundhaltung entgegenbringen, dieser Barmherzigkeit. Aber es gibt bei Menschen auch eine Barmherzigkeit von oben herab. Da beugt sich jemand einmal herab, drückt einmal ein Auge zu, gibt einmal etwas ab. Na, dann will ich mal ein wenig Barmherzigkeit walten lassen, so. Barmherzigkeit dann nicht als eine Grundhaltung, sondern als ein kleines gelegentliches Zugeständnis. Solche Barmherzigkeit tut nicht gut. Sie macht uns klein, sie demütigt die Empfangenden. Bei Jesus in unserem Text geht es dagegen um etwas anderes. Es geht tatsächlich um eine Begegnung auf Augenhöhe bei der Barmherzigkeit. Empathie, Einfühlungsvermögen, Zugewandtheit, Achtung des anderen in seiner Andersheit. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas verbindet hier die göttliche und die menschliche Barmherzigkeit ganz leichtfüßig mit einem einfachen Wie, als könnten wir einfach so sein wie der Vater. Als wäre das leicht nachzuahmen. Auch da sieht's Matthäus wieder ganz anders. Wir kennen alle das Gleichnis vom Schalksknecht bei Matthäus. Da bekommt ein Knecht auf Betteln hin seine ganz großen Schulden beim Herrn erlassen. 10.000 Zentner Silber wird ihm erlassen, weil er so bettelt und der Herr so barmherzig ist. Und ihr kennt die Geschichte, er geht hinaus, trifft dort einen, der ihm 100 Silbergroschen schuldet, also fast gar nichts. Und er fordert es erbarmungslos ein von seinem Schuldner, er lässt ihm überhaupt nichts, wirft ihn ins Gefängnis. Woraufhin dann der Herr seine Barmherzigkeit bereut und sagt, wenn ich dir so viel erlasse, dann kannst du nichts dem anderen erlassen. Und wahrscheinlich ist es realistischer, dass wir, obwohl wir Barmherzigkeit erfahren, oft selber unbarmherzig sind. Aber Lukas ist hier optimistischer. Er sagt, wir können das. Wir können sein, wir können werden wie der Vater. Das ist ermutigend. Er traut uns zu, einfach so den barmherzigen Vater nachzuahmen. Die Barmherzigkeit des Vaters fließt hier einfach in unsere und findet wieder Resonanz bei Gott. Einfach ein Kreislauf. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet, ein Kreislauf der Barmherzigkeit. Und das ist kein Zweckdenken und Aufrechnen im Sinn von, na, dann bin ich mal ein bisschen barmherzig, damit Gott mich belohnt. Nein, gar nicht. Man bewegt sich einfach in der Sphäre der Barmherzigkeit. Einen Unterschied gibt es zwischen der Barmherzigkeit des Vaters und unserer. Werdet barmherzig. Wir werden erst noch barmherzig. Wir sind da immer noch auf dem Weg, während Gott es schon ist. Für Lukas gehören die etwas unverbunden wirkenden Aussprüche Jesu hier alle zusammen zu der Grundhaltung der Barmherzigkeit. Man könnte das, was er dann weiterschreibt, so bezeichnen wie bei den, vielleicht schon lange her, es gab doch mal diese Comicfiguren, Liebe ist, wenn. Und dann einfach ganz alltägliche Haltungen. Und so könnte man sagen, Barmherzigkeit ist, wenn. Barmherzigkeit ist, wenn ich nicht richte. Wir haben es ja vorhin mit dem Spiegel ganz gut gesehen. Wie sehe ich Menschen an? Wie sehe ich andere Menschen an, die anders sind, die mir fremd sind? Das negative, ja vernichtende Urteil ist blitzschnell getroffen. Aber halt, richtet nicht. Wie aktuell und brisant ist diese Aufforderung des Lukas? Die sozialen Medien haben die Geschwindigkeit, die Häufigkeit, die Heftigkeit des Fallbeils extrem gesteigert, mit dem wir über Menschen, Gruppen, Meinungen urteilen. Zack, sofort. Daumen runter, böser Kommentar, Shitstorm. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden, werden wirklich krank unter diesem Fallbeil des ständigen Richtens, Bewertens, Verurteilens. Und ganz gut, dass man langsam drüber nachdenkt, dass man dem Kinder nicht aussetzen darf. Richtet nicht. Lukas interpretiert diese Aufforderung zusätzlich durch nicht verurteilen und positiv, wenn man es genau übersetzt, freigeben, freisprechen. Ich stülpe nicht mein Raster über eine Person, sondern nehme mich zurück, um ihr Freiraum zu geben, so zu sein, sich so zu zeigen, wie sie wirklich ist und sie nicht sofort an mir selbst zu messen. Zweitens, Barmherzigkeit ist, wenn ich reichlich gebe. Von der mentalen Großzügigkeit aus macht Lukas einen Ausflug zu seinem Lieblingsthema, zur materiellen Freigebigkeit. Um das geht es ihm ganz oft in seinem Evangelium, dass wir einfach auch materiell freigebig sind. Sollte uns die Dankbarkeit für die Großzügigkeit Gottes nicht dazu motivieren? Gott gibt so überreichlich wie ein Verkäufer, der das Maß vollstopft und noch überlaufen lässt. In der Menge ist es vielleicht gar nicht so viel mehr. Also wenn jemand das Maß, wenn er was verkauft, total übervoll macht. Und ein geiziger Verkäufer, der macht es ganz knapp voll. Und in der Menge ist wahrscheinlich gar kein großer Unterschied, was ich da bekomme. Aber die Haltung, die mir entgegenkommt, wenn einer das total voll macht und überlaufen lässt, ist grundverschieden. Dem anderen viel zu gönnen, auch das ist eine Farbe von Barmherzigkeit. Drittens, Barmherzigkeit ist, wenn ich um meinen beschränkten Blick weiß. Das Bild vom Balken und vom Splitter, wir kennen das alle, ist schief und übertrieben. Trotzdem so sprechend, dass es ja in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Wir sprechen ja vom Balken im eigenen Auge und Splitter im anderen Auge. Wir erleben das auf allen Ebenen, vom persönlichen bis hin zu den großen gesellschaftlichen und weltpolitischen Konflikten. Die eigenen Schwächen werden geleugnet, das eigene Fehlverhalten immer gerechtfertigt. Ja, das ist alles in Ordnung, was ich gemacht habe. Naja, das war jetzt eine besondere Situation, ging jetzt nicht anders, halb so schlimm, ich mach's ja wieder wett. Aber beim Gegenüber sieht man das Negative mit dem Vergrößerungsglas. Der Balken, die Voreingenommenheit, ist so fett, dass sie die Wahrnehmung völlig verzerrt. Als Unbeteiligte sind wir fassungslos, wenn wir zwei Leute sehen, die so miteinander umgehen, wo der eine nur die Fehler des anderen sieht, aber nicht die eigenen Fehler. aber bei uns selber merken wir es wahrscheinlich gar nicht so richtig. Ein ganz harmloses Beispiel aus meinem Alltag. Ich bin ja jetzt ehrenamtlich sehr aktiv bei Oxfam, wo 55 Mitarbeiterinnen, ich bin da so ein bisschen die Leiterin von den 55 Mitarbeiterinnen, in 10 verschiedenen Schichten richten sie Kleidung, gebrauchte Kleidung, die dann wieder verkauft wird und so. Alle haben dieselbe Aufgabe, alle machen das freiwillig und ehrenamtlich und ich würde mal sagen, alle machen es so gut, wie sie können. Und die ganze Zeit höre ich, ja, die anderen machen alles falsch und wir in unserer Schicht, wir machen alles so wunderbar und richtig. Die anderen, die trinken nur Kaffee, die anderen, die hinterlassen den Laden unmöglich. Und ich kann es manchmal fast nicht fassen. Und ich sage immer, alle versuchen es doch genau und alle machen Fehler. Aber es ist anscheinend so eine Eigenschaft von uns Menschen, dass wir den verzerrenden Balken im eigenen Auge ignorieren und die Splitter bei den anderen nachspüren. Wie ist ein offener, wertschätzender Blick auf die anderen möglich? Vielleicht muss ich zuerst mit mir selbst barmherzig sein. Der barmherzige Vater hat mich perfekt gemacht und braucht mich gar nicht perfekt. Deshalb kann ich gelassen meine Schwächen erkennen. Ich glaube, je bewusster mir mein Balken wird, desto weniger behindert er meinen klaren Blick, wird zum Splitter. Und mit eigenen und fremden Splittern lässt sich ganz gut leben, denn die haben wir alle. Und wahrscheinlich ist ein Grund, warum wir die anderen so verurteilen, dass wir selbst uns vormachen müssen, wir seien fehlerlos und perfekt. Dann kommt noch ein ganz anderes Gleichnis, das Gleichnis vom Blindenführer, durch den dann beide in die Grube fallen. Wie passt denn das zum Thema der Barmherzigkeit? Ich würde sagen so, Barmherzigkeit ist, nicht schlauer sein zu wollen als Jesus. Das gnadenlose Beurteilen geht ja meistens mit Besserwisserei einher. Ich habe den Überblick, ich weiß Bescheid. Deshalb kann ich dich und alle anderen beurteilen. Besserwisserei im Bereich des Glaubens meint, genau zu wissen, wie Gott ist und was er will und vor allem, was Gott an den anderen zerstört. Und beurteilen zu können, wer alles einen falschen Glauben hat. Diese Besserwisserei ist oft blind für den eigentlichen Kern des Glaubens. Das musste ich als Weltanschauungsbeauftragte, also die ich ja mit ganz verschiedenen schwierigen Strömungen und Sekten zu tun hatte, bei den verschiedenen sektierischen Bewegungen schmerzlich beobachten. Um ein Ihnen allen bekanntes Beispiel zu nehmen, die Zeugen Jehovas wissen angeblich alles genau richtig über Gott und die Welt und verstehen angeblich als Einzige die Bibel richtig. Sie wollen alle Menschen in die Wahrheit führen, wie sie das nennen, mit ihren Kursen, mit ihren Predigten und Heftchen. In die einzige Wahrheit. Und sie verfehlen auf ganz tragische Weise, weil sie bemühen sich ja wirklich unheimlich, aber auf tragische Weise verfehlen sie den eigentlichen Kern des Evangeliums, nämlich den Glauben an den barmherzigen Vater. Sie führen in die Grube eines von Angst und Gesetzlichkeit geprägten Lebens. Aber nicht nur bei den sogenannten Sekten ist das so. Wir alle sind gefährdet. Wer glaubt, das überlegene, balkenlose Wissen über Gott und die Welt zu haben und die Splitter des falschen Glaubens bei den anderen zu sehen, ist in Wirklichkeit blind, hat ein Brett vor dem Kopf. Er oder sie führt die, die auf ihn hören, in den Abgrund eines fundamentalistischen Glaubenssystems. Dabei gibt es für Christen kein höheres und kein kostbares und perfekteres Wissen als das, was Jesus selbst lehrt. Ein Jünger steht nicht über dem Meister, heißt es hier. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister, nämlich barmherzig. Werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Amen.